SWR 2 Wissen.
Spät am Abend, draußen ist es dunkel. Ich will mir ansehen, wie Bienen schlafen. Dafür brauche ich keine Taschenlampe. Ich kann vom Büro aus direkt in einen Bienenstock gucken, übers Internet, per Webcam. hoboss.de, dann Live-Daten. Ach, da rechts. Schwartau, Flugbrett oder Zarge? Zarge. Jetzt gucke ich via Computerbildschirm direkt in einen Bienenstock in Bad Schwartau hinein. Den Stock haben Würzburger Bienenforscher mit einer Endoskopkamera ausgestattet. Sie steckt in einem engen Spalt zwischen zwei Rähmchen mit Waben. Die Kamera liefert Infrarotaufnahmen. Ich kann mit ihr also auch im Dunkeln sehen. Sie sendet live. Vollbild, so groß wie möglich. Eine Biene blickt bildschirmfüllend in das Objektiv, dreht sich zack und verschwindet in den Tiefen der Wabe, während sich drei andere gleichzeitig an ihr vorbei auf die Kameralinse zudrängen. Ganz schön wuselig da drin, aber nicht alle wuseln mit. Da unten rechts liegt eine Biene auf den Waben mit eingeknickten Beinen, den Kopf auf den mächtigen Kiefern abgestützt, Antennen abgeklappt. Ob sie wohl schläft?
Der Schlaf der Tiere. Eine Sendung von Rainer B. Langen.
Wie erkennt man das eigentlich, ob eine Biene schläft? Darüber hat sich Professor Walter Kaiser schon in den 80er Jahren Gedanken gemacht. Er begann damals am Zoologischen Institut der Technischen Universität Darmstadt den Schlaf von Bienen zu erforschen. Ihn interessierten vor allem Sammelbienen, die tagsüber Nektar für Erfolg zusammentragen. So komfortabel wie heute konnte man damals noch nicht mit einer Kamera in den Bienenstock gucken.
Dazu kommt natürlich, dass so ein Bienenvolk ein wuselnder Organismus ist, bei dem man also den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und wir haben die Tiere vereinzelt, das heißt in kleine Küvetten gesetzt, wo sie sich an die Seitenwand setzen können. Die war dann mit ein bisschen Wabe besetzt oder sie konnten auf dem Boden sitzen. Sie haben beides gemacht und bei den Tieren, die am Boden gesessen hatten, da sah man, dass die plötzlich den Boden sich näherten, ja, und plötzlich fielen sie auf die Seite. Also anthropomorph gesagt, sie schlummerten dann auf der Seite.
Aber nur weil etwas wie Schlaf aussieht, muss es nicht Schlaf sein. Walter Kaiser und sein Team haben daraufhin untersucht, ob sie bei den Bienen Verhaltensweisen finden, wie es sie auch beim Schlaf der Säugetiere gibt. Ein Unterschied zwischen ruhenden und schlafenden Tieren ist, dass die Schlafenden viel schwerer zu einer Reaktion zu reizen, also zu wecken sind. Walter Kaiser versuchte, die Bienen mit Wärmepulsen wach zu bekommen.
Die Bienen putzen sich, wenn sie mit Wärmestrahlung bestrahlt werden, die sie registrieren. Und wir haben die Schwelle gemessen, also die Energiestärke, die man braucht, um eine ganz ruhige Biene zum Putzen zu bewegen. Und dann haben wir sehr genaue Kurven bekommen über die Erregbarkeitsschwelle in der Nacht. Und das Interessante war, dass je später die Nacht ist, desto schwerer sind die Tiere erregbar, desto mehr Energie braucht man, um dieses Putzen auszulösen.
Heißt, je später die Nacht, desto tiefer schlafen die Bienen. Aber vor allem heißt es, dass sie überhaupt schlafen. Ungefähr zur gleichen Zeit entdeckte in Zürich die Biologin Dr. Irene Tobler, dass auch Küchenschaben schlafen. Diese und Walter Kaisers Bienen waren die ersten Insekten, bei denen Schlafverhalten wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Und sie sind bei weitem nicht die einzigen Tiere, die schlafen, erläutert Schlafforscher Dr. Nils Rattenborg vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen bei Starnberg.
Soweit wir wissen, schläft jedes Tier auf die eine oder andere Weise. Vom einfachen Plattwurm bis zur Qualle, zu Fischen, Vögeln, Reptilien und Säugetieren. Alles, was sorgfältig untersucht wurde, alle Tiere schlafen irgendwie.
Every animal sleeps in one form or another.
Und manche, wie Elefanten, machen dabei Geräusche, wie sie auch Menschen beim Schlaf von sich geben. Ob sie nun zu den Schnarchern gehören oder nicht, Elefanten schlafen ziemlich unruhig. Das hat der stellvertretende Direktor des Wiener Tiergartens Schönbrunn, Dr. Harald Schwammer, bei Elefanten in Kenia beobachtet.
In der freien Wildbahn ist das Schlafen der Elefanten natürlich nicht wirklich entspannt, denn man hat da das Elefant auch als großes, kräftiges Tier sehr wohl Feinde.
In den afrikanischen Savannen können vor allem Löwen den Elefantenjungen gefährlich werden.
Es ist für den Löwen trotzdem wahnsinnig gefährlich, das Versuchen, einen Elefanten Junges zu erbeuten, wenn erwachsene Tiere, Muttertier herum vorhanden sind, die ja dann wirklich auch tatkräftig Löwen angreifen, attackieren, mit dem Rüssel fassen können, durch die Luft schleudern und hinschlagen mit dem Rüssel. Aber trotzdem gibt es ja immer wieder viele Beweise mit Foto und Film, wo das regelmäßig passiert, dass Löwen junge Elefanten erbeuten können oder, was natürlich auch kommt, eben verletzen können, schwer verletzen können, dass sie auch an Verletzungen oder sowas eingehen können.
Elefantengruppen stellen sich beim Schlafengehen auf diese Gefahr ein. Die Erwachsenen nehmen die Jungen in die Mitte.
Im Prinzip ist so, dass also eine Gruppe, eine Familie oder auch größere Gruppen gemeinsam sich irgendwo in sicheren Regionen zurückziehen und dort als Gruppe auch sich hinlegen. Aber es sind immer also wachsame Tiere, meistens ist es sogar die führende Leitkuh, eine der kräftigsten Tiere und die die Gruppe anführen, die stehen bleiben und wachen.
Wer schläft, lebt gefährlich. Wie konnte sich so ein Zustand wie Schlaf, in dem Tiere gleichsam bewusstlos den Gefahren der Umwelt ausgeliefert sind, in der Evolution überhaupt entwickeln?
I think that's one of the largest mysteries in biology.
Das ist wohl eines der größten Geheimnisse der Biologie. Es gibt viele Ideen zu der Frage, warum Tiere schlafen. Aber es gibt keine Einigkeit darüber, was die vordringlichste Funktion von Schlaf sein könnte. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Schlaf viele Funktionen erfüllt. Die meiste Forschung konzentriert sich auf die Bedeutung des Schlafes für die Instandhaltung des Gehirns. Es geht darum, wie es mit der Umwelt interagiert, Gedächtnisinhalte verarbeitet, es wieder mit Energie aufzuladen oder Zellstrukturen zu reparieren, die im Wachzustand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das sind einige der Ideen.
These are some of the ideas.
Dass Tiere schlafen, obwohl es gefährlich ist, zeigt, dass es eine wichtige Funktion haben muss.
It's showing it's doing something for the brain that's not possible while being awake and aware of the surroundings.
Irgendetwas müsse im Schlaf passieren, was im Wachzustand, während man die Umgebung wahrnimmt, nicht möglich sei, sagt der Biologe Niels Rattenborg. Aber es gibt auch Schlafverhalten, das an die Gefahren angepasst ist. Bei einigen Tieren können Forscher das mit Hirnstrommessungen untersuchen, mit sogenannten EEGs, Elektroenzephalogrammen, wie sie Ärzte auch für die Diagnose bei Menschen einsetzen. Niels Rattenborg hat das für seine Doktorarbeit Ende der 90er Jahre bei Stockenten gemacht.
We've shown that ducks sleeping in a dangerous position in a group.
Was wir gezeigt haben, ist, Enten, die am Rand einer Gruppe schlafen, wo Raubtiere zuerst hinkämen, schlafen öfter mit nur einer Gehirnhälfte und einem offenen Auge. Das offene Auge blickt in die Richtung der potenziellen Gefahr. Die Tatsache, dass sie in der Situation nicht ganz wach bleiben, sondern diese Anpassung entwickelt haben, gleichzeitig mit einer Hälfte des Gehirns zu schlafen und mit der anderen zu wachen, zeigt ganz klar, dass Schlaf gefährlich ist, andererseits aber auch essentiell nötig ist.
Auch Delfine und andere Meeressäuger schlafen mit einer Gehirnhälfte, während die andere wach ist. Sie würden ertrinken, wenn sie nicht regelmäßig zum Atmen an die Wasseroberfläche kommen. Für seine Forschungen zum Schlaf bei Tieren hat Niels Rattenborg auch schon den Windkanal des Max-Planck-Instituts im oberbayerischen Seewiesen genutzt. Der Hintergrund? Einige Vogelarten, wie zum Beispiel Mauersegler, sind wochenlang ununterbrochen in der Luft.
Die zugrunde liegende Frage ist, schlafen sie während des Fluges? Und wenn ja, wie? Man kann versuchen, das mit dem Windkanal zu klären.
Dazu müsste man die Vögel im Windkanal allerdings zum Schlafen bringen.
Am Anfang der Forschungen hofften wir, dass sich die Tiere im Windkanal so müde fliegen, dass sie während des Fluges im Windkanal einschlafen. Sie blieben aber wach. Deshalb haben wir später das Verhalten von Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum aufgezeichnet.
Natürlicher Lebensraum, das ist bei den Vögeln, bei denen Niels Rattenborg schließlich die Antwort auf seine Frage gefunden hat, ein riesiges Seegebiet im Pazifischen Ozean.
We had the opportunity recently to perform the first EEG-based study.
Wir hatten die Gelegenheit, die erste EEG-Studie zum Schlaf an fliegenden Vögeln zu machen, an großen Fregattvögeln, die brüten auf den Galapagos-Inseln. Es sind große, schwarze Meeresvögel, 1,5 Kilo schwer. Ihre Flügelspannweite beträgt 1 Meter oder mehr. Sie fliegen für Wochen auf den Ozean hinaus, ohne jemals auf dem Wasser zu landen. Es ist ein bisschen seltsam für Meeresvögel, die von der See abhängig sind, dass sie trotzdem nicht auf der Wasseroberfläche sitzen können. Für die Jagd nach Beutefischen suchen sie Stellen, wo Delfine und große Fische kleinere Fische an oder über die Wasseroberfläche treiben. Dann stoßen die Fregattvögel hinab und fangen diese Fische.
Keine Verschnaufpause auf dem Wasser, wochenlang in der Luft. Da drängt sich die Frage auf, ob die Fregattvögel während des Fluges schlafen. Niels Rattenborg und sein Team hatten einige Tiere vor ihrem großen Ausflug auf die weite See mit winzigen Geräten ausgestattet, die Hirnströme maßen und festhielten. Nach der Rückkehr der Vögel konnten sie aus den Geräten auslesen, ob und wie die Tiere bei ihrer Reise geschlafen hatten.
Erst einmal konnten wir sehen, dass sie tatsächlich während des Fluges schlafen können und dass sie für den größten Teil des Schlafes nur eine Gehirnhälfte brauchen. Wir waren jedoch überrascht, dass sie manchmal während des Fluges auch mit dem ganzen Gehirn schliefen. Die Tiere hatten Beschleunigungsmesser dabei. Das sind die kleinen Geräte, die ihrem Smartphone sagen, ob es waagerecht oder senkrecht steht. Damit konnten wir nachvollziehen, wie sie sich bewegt hatten und wie sie geflogen waren. Dabei zeigte sich, mit nur einer Gehirnhälfte schliefen sie vor allem dann, wenn sie in aufwärts strömender Luft kreisten.
Dabei lassen sie sich wie Segelflugzeuge von der Thermik in die Höhe tragen, um anschließend weite Gleitflüge zu machen. Warum sie dabei mit einer Gehirnhälfte wach bleiben, wissen die Forscher nicht genau. Aber mit der wachen Hälfte ist das Auge verbunden, das beim Kreisen nach außen guckt. Vielleicht verhindern sie so Kollisionen mit anderen Vögeln, die auch in der Thermik kreisen. Fest steht jedenfalls, ob nun eine oder zwei Gehirnhälften schliefen, insgesamt brachten es die Fregattvögel im Flug auf höchstens 42 Minuten Schlaf pro Nacht. Mehr als 5 Minuten am Stück kamen nicht zusammen, oft waren es nur Sekundenbruchteile. Zurück auf dem Brutfelsen bei Partner und Küken schliefen sie dann aber 12 Stunden am Tag. Ob er Sekunden dauert oder einen halben Tag, ohne Schlaf scheint es nicht zu gehen. Für das Gedächtnis zum Beispiel ist Schlaf unerlässlich. An der Universität Tübingen erforschen der Psychologe Professor Jan Born und sein Team den Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis beim Menschen.
Information, die vor dem Schlaf aufgenommen wird, wird dadurch, dass man im Anschluss an diese Informationsaufnahme schläft, länger behalten, länger abrufbar.
Das Langzeitgedächtnis wird also im Schlaf gebildet. Aber das ist noch nicht alles. Noch wichtiger sei die sogenannte aktive Gedächtnisbildung.
Das bedeutet nämlich, dass im Schlaf zunächst erstmal das, was an Informationen aufgenommen wird, erneut verarbeitet wird, gefiltert wird und nur quasi die wichtigste Information dann in den Langzeitspeicher transferiert wird. Und das ist eigentlich das Entscheidende, auch wo ich tatsächlich den evolutionären Vorteil des Schlafes sehe, dass in diesem Schlafzustand, in Abkopplung, Entkopplung von direkten Umwelteinflüssen, das Gehirn offensichtlich in der Lage ist, etwas wie, wir sagen dazu GIST, essentielle Informationen, Kern von Dingen, die tagsüber erfahren werden, dann herauszufiltern und im Langzeitspeicher abzuspeichern.
Die Allerkleinsten brauchen besonders viel Zeit zum Filtern und Sortieren. Wenn Babys wach sind, prasselt eine Fülle von Informationen auf sie ein. Töne, Bilder, Gerüche, Wärme, Kälte und vieles mehr. Das gibt Chaos im Kopf, wenn die Kleinen nicht nach Phasen kurzer Wachheit schlafen, sagt Jan Born.
In diesem Schlaf passiert Folgendes, dass aus diesem Chaos an Informationen tatsächlich, wir nennen das Invarianten, herausgefiltert werden, Kategorien herausgefiltert werden, die das Baby letztendlich in die Lage versetzen, sehr verschiedene Stimuli, wie zum Beispiel unterschiedlichste Typen von Bäumen oder unterschiedlichste Arten von Häusern in Kategorien hineinzutun, die dann als Haus oder als Baum erkannt werden.
Auch bei Tieren ist Schlaf wichtig fürs Gedächtnis. Das finden Zoologen und Psychologen unter anderem heraus, indem sie Tieren etwas beibringen und dann gucken, ob und wie gut sie es mit oder ohne anschließendem Schlaf behalten. Dazu hat Jan Born zusammen mit Kollegen zum Beispiel bei Ratten Untersuchungen gemacht und Berliner Zoologen bei Bienen. Vögel brauchen Schlaf, um sich gelernte Lieder zu merken. Und ganz junge Küken von Gänsen und Enten, damit sie nicht vergessen, wer ihre Mütter sind. Es sind sogenannte Nestflüchter. Sie laufen dem ersten bewegten Objekt nach, das sie nach dem Schlüpfen sehen. Nachfolgeprägung nennen Verhaltensforscher das. Es ist eine sinnvolle Sache, denn in der Regel ist dieses bewegte Objekt die Mutter. Und dank der Prägung sind die Küken in der ersten Zeit immer bei ihr.
Das ist ein Verhalten, welches tatsächlich nur gelernt wird, wenn diese Küken nach der Prägungsphase schlafen.
Nun wird man ja beim nächtlichen Schlaf nach absehbarer Zeit wieder wach. Aber was ist mit dem Winterschlaf? Für 3 bis 4 Monate klinken sich Igel im Winter von den Zeitläuften aus. Murmeltiere bringen es auf 6 bis 7 Monate. Aber richtiger Schlaf ist das nicht.
Nein, das nicht mit dem Schlaf oder gar dem Erholungsschlaf zu vergleichen, wie wir ihn kennen. Das ist ein unglücklicher Ausdruck, den wir im Deutschen dafür benutzen, Winterschlaf. In der Fachliteratur oder im Englischen wird der Begriff Hibernation gebraucht. Da kommt das Wort Schlaf eben nicht drin vor.
Professor Gerhard Heldmeier von der Universität Marburg erforscht den Winterschlaf seit vielen Jahren, unter anderem bei Murmeltieren und sibirischen Zwerghamstern.
Winterschlaf ist ein Verhalten, mit dem Tiere Energie einsparen können, wenn die Jahreszeit ungünstig ist oder Futtermangel oder Wassermangel über längere Zeit herrscht. Dann stellen sie ihren Stoffwechsel in eine Art Ruhezustand, senken die Körpertemperatur auf Werte nahe der Umgebungstemperatur und verharren in diesem Zustand bis zu 9 Monaten beim Siebenschläfer.
Die Gehirnfunktionen seien in dieser Zeit zum großen Teil abgeschaltet, sagt der Zoologe. Ein Gehirn, das nicht mehr benutzt wird, degeneriert. Es läuft ein biochemischer Prozess ab, wie er auch mit dem Beginn der Alzheimer-Erkrankung beim Menschen stattfindet.
Die Gehirne von Winterschläfern, die sehen aus, ich will es mal jetzt ganz übertrieben sagen, wie schwere Alzheimer-Patienten.
Aber das ist bei Winterschläfern nicht von Dauer.
Innerhalb eines Tages nach dem Aufwachen ist es wieder verschwunden.
Ob das die Suche nach Medikamenten gegen die Alzheimer-Krankheit voranbringt, lässt sich noch nicht sagen.
Es gab einige Überlegungen, jetzt diese Erkenntnisse umzusetzen, aber man ist da noch nicht sehr weit gekommen. Die Prozesse sind einfach sehr kompliziert.
Jedenfalls werden die Alzheimer-ähnlichen Stoffe auch bei jeder Pause im Winterschlaf abgebaut. Solche Pausen gibt es oft.
Kein Winterschläfer schläft kontinuierlich durch, sondern die wachen so alle 10 bis 14 Tage auf. Es gibt ein paar Extremisten wie der Siebenschläfer, der kann auch schon mal für 30 oder 35 Tage kontinuierlich in dem tiefen Torpor verharren, aber dann wacht er auch auf.
Zum Aufwachen aus dem Winterschlaf müssen sich die Tiere erst einmal warm zittern. Das wurde beim Goldmantelziesel und dem arktischen Ziesel beobachtet, 2 Erdhörnchenarten.
Sobald die Körpertemperatur wieder über 30 Grad Celsius ansteigt und auch das Gehirn wieder in Betrieb genommen wird, kann man auch die Hirnströme messen. Und dann macht man die ganz auffallende Beobachtung, dass die in diesem Moment, wenn sie wieder zu normaler Körpertemperatur zurückkehren, über 15 Stunden Erholungsschlaf betreiben. Es ist eine skurrile Situation. Die wachen auf, um zu schlafen.
Das Gehirn übersteht die lange Ruhezeit ohne Schaden. Und was vor dem Winter im Gedächtnis war, ist auch nachher noch drin.
Wir haben Verhaltensuntersuchungen gemacht, haben die Murmeltiere trainiert, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Auf Kisten steigen 10-mal, dann gibt es eine Belohnung. Oder durch Tunnels zu kriechen, 10-mal im Kreis und dann gibt es eine Belohnung. Und da brauchen die eine Zeit, um das zu lernen. Und wir haben sie dann unmittelbar danach in Winterschlaf entlassen und nach 6 Monaten Winterschlaf wieder rausgenommen. Die konnten das wie eine Eins, sofort. Offensichtlich können Gedächtnisinhalte festgehalten werden, obwohl das Gehirn seine Funktion so stark runterfährt.
Das Schlafbedürfnis ist im Tierreich höchst unterschiedlich verteilt. Pferd, Rind und Elefant genügen 3 bis 4 Stunden. Von den Fregattvögeln, die mit ihren Sekunden- und Minutenschlafpäuschen während des Fluges gerade mal eine knappe Dreiviertelstunde am Tag zusammenbekommen, geht die Spanne bis zu 19,5 Stunden beim großen Mausohr einer Fledermausart. Igel gehören mit 17 bis 18 Stunden ebenso zu den Langschläfern wie der afrikanische Python mit 16 bis 20 Stunden. Die Küchenschabe schläft 14 von 24 Stunden. Lange dachten Zoologen, dass auch Faultiere zu den Superschlafmützen im Tierreich gehörten. 18 bis 20 Stunden hatten Forscher in einem Labor gemessen. Und im Freiland hingen sie immer faul im Baum, wenn Biologen sie beobachteten.
Sie sind nicht so faul, wie man denkt. Sie schlafen nicht den ganzen Tag. Sie schlafen nur 9,5 Stunden pro Tag.
Dr. Bryson Warren vom Seewiesener Max-Planck-Institut für Ornithologie hat sich die gemächlichen Baumbewohner im Regenwald Panamas genauer angesehen. Mit ähnlichen Geräten wie bei den Fregattvögeln konnte er bei ihnen genau nachvollziehen, wann sie schliefen oder wachten.
Aber wenn man unter dem Baum ist, dann normal mag sie gar nichts. Und sie bleibt still und man denkt, dass sie schlafen, aber sie sind wach.
Beim Schlaf ist im Gehirn ganz schön was los. Das lässt sich bei Menschen und einigen Tiergruppen an elektrischer Aktivität in unterschiedlichen Arten beobachten, erläutert Professor Gilles Laurent vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt.
Das Gehirn ist ein elektrisches Organ mit Nervenzellen, die Signale erzeugen. Wenn viele Nervenzellen miteinander koordiniert ihre Signale senden, so mehren sich die elektrischen Potenziale zu Wellen mit hohen Ausschlägen. Dann sind die Nervenzellen also gut aufeinander abgestimmt. Hingegen verursachen asynchrone und unkoordinierte Zellen kleine Wellen und das Bild bei der Aufzeichnung sieht eher nach einem Rauschen aus. Das sind die beiden wichtigsten Klassen von Aktivität, die man beobachten kann.
Wenn das EEG langsame, hohe Wellen aufzeichnet, findet der Tiefschlaf statt, auch Deltaschlaf genannt. Viele schnelle und kleine Wellen hingegen kennzeichnen die Phase des sogenannten REM-Schlafs. REM steht für den englischen Begriff Rapid Eye Movement, zu Deutsch schnelle Augenbewegungen. Die lassen sich in dieser Phase unter den geschlossenen Augenlidern beobachten. Warum es die verschiedenen Phasen gibt, so ganz genau ist das noch nicht bekannt. Der Tübinger Schlafforscher Jan Born und sein Team haben beim Menschen untersucht, was es mit dem Gedächtnis zu tun hat. Über Jahrzehnte hätten viele Wissenschaftler vermutet, dass der REM-Schlaf im Zusammenhang mit Träumen die Gedächtnisbildung fördere. Doch letztlich habe sich das nicht beweisen lassen, sagt der Psychologieprofessor Jan Born.
Dann war es eigentlich mitunter unsere Gruppe, die gezeigt hat, dass der Deltaschlaf eigentlich viel bedeutender sein könnte, also dieser langsamwellige Tiefschlaf. Das hat sich dann auch als richtig erwiesen. Der Deltaschlaf hat ganz klar zumindest die führende Rolle in der Gedächtnisbildung, die da im Schlaf passiert. Im Deltaschlaf sieht man sowohl bei Menschen als auch bei der Ratte dieses Reprozessieren von frisch aufgenommener Information. Man sieht das nicht im REM-Schlaf.
Was der REM-Schlaf mit der Gedächtnisbildung zu tun habe, sei noch nicht so klar.
Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine offene Frage, wir können das nicht sagen. REM-Schlaf scheint zumindest eine zusätzliche Rolle zu spielen für das Abspeichern emotionaler Gedächtnisinhalte.
Als sicher galt bislang, dass es diese beiden Phasen bei Vögeln und Säugetieren und damit den Menschen gibt, bis das Frankfurter Team von Gilles Laurent eine ungeplante EEG-Messung machte. Bei sogenannten Bartagamen, einer Reptilienart, die in Australien bärtiger Drache heißt.
Bei unseren Studien lief eines Tages einmal die Aufzeichnung die ganze Nacht mit. Da sahen wir, dass es im Gehirn während der Nacht eine ganze Menge interessanter Aktivitäten gab. Das war unser Eintritt in die Schlafforschung.
Das Hirnforscherteam entdeckte REM-Phasen bei den Bartagamen und damit bei Reptilien. Das galt bislang als ausgeschlossen, könnte aber eine völlig neue Erklärung für die Evolution des Schlafes liefern, weil Reptilien, Vögel und Säuger einen gemeinsamen Vorfahren haben, woraus Gilles Laurent die Annahme ableitet, dass wir Säugetiere mit Vögeln und Reptilien die Gliederung des Schlafes in zwei Phasen von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben.
That's the most plausible explanation for the existence of these things.
Das ist die plausibelste Erklärung für diese Dinge, sagt der Hirnforscher. Haben sich Schlaf und Schlafphasen bei verschiedenen Tiergruppen unabhängig voneinander entwickelt oder früh in der Evolution bei gemeinsamen Vorfahren? Die Antwort auf diese Fragen kann helfen zu verstehen, warum es verschiedene Schlafphasen und den Schlaf überhaupt gibt. Ob die Frage mit der Entdeckung, dass Bartagamen REM-Schlaf wie wir haben, geklärt ist? Nils Rattenborg in Seewiesen ist skeptisch. Es gebe viele Studien bei anderen Reptilien, die zeigten, dass sie eben keinen REM-Schlaf hätten.
Jetzt zeigt eine schöne, elegante Studie, dass Bartagamen REM-Schlaf haben. Aber das erklärt nicht, warum er in all den anderen Studien nicht gefunden wurde. Entweder wurde er bei diesen aus irgendwelchen Gründen übersehen, oder REM-Schlaf hat sich unabhängig nur in bestimmten Reptilien entwickelt. Letzteres klingt wenig wahrscheinlich, aber wir müssen alle Möglichkeiten bedenken. Wir müssen erklären, warum bei all den anderen Studien kein REM-Schlaf in Reptilien gefunden wurde.
Skepsis ist die Grundlage der Wissenschaft. Die Forscher haben noch viel Arbeit vor sich, bis sie es genau wissen. Vielleicht haben auch Bienen verschiedene Schlafphasen. Der Zoologe Professor Walter Kaiser schließt das nicht aus.
Was uns aufgefallen war, dass die Fühler bestimmte Haltungen einnehmen im Schlaf. Die werden etwas abgesenkt und gefaltet. Und wir haben dann mit viel Technik und mit Hilfe von Kollegen von anderen Fachbereichen an der TU Darmstadt die Fühlerbewegungen kontinuierlich registriert. Und dabei ist aufgefallen, dass die Fühler ganz zur Ruhe kommen, aber plötzlich machen sie Bewegungen und dann kommen sie wieder zur Ruhe.
Wie die Augenbewegungen beim REM-Schlaf?
Es würde mich nicht erstaunen, wenn man irgendwann mal entdecken würde, dass während dieser raschen Antennenbewegung was Ähnliches im Bienengehirn passiert wie bei uns, wenn wir rasche Augenbewegungen machen. Aber das ist unbekannt.
Da will ich doch gleich mal sehen. hoboss.de, ob ich bei den Bienen mit der Webcam eine Schlafende entdecke. Ob die auch mit den Antennen zuckt.